Deutschlandfunk. Deutschland heute.
Unsere Themen heute: ein Gewächshaus als Hochsicherheitstrakt. In Neumünster wird bald ganz legal Cannabis für medizinische Zwecke angebaut. Außerdem geht es um das neue Radverkehrsgesetz in Nordrhein-Westfalen und wir begleiten einen Archäologie-Spürhund bei der Arbeit. Mein Name ist Stefan Römermann. Hallo und herzlich willkommen bei Deutschland heute. Anscheinend ist es ja gar nicht so kompliziert, in Deutschland Cannabis anzubauen. Manche Hobbygärtner versuchen es jedenfalls im eigenen Hinterhof oder mit künstlicher Beleuchtung im stillen Kämmerlein. Doch das ist immer noch illegal. Ganz legal soll dagegen bald in Schleswig-Holstein Cannabis angebaut werden, hinter dicken Mauern. Johannes Kulms berichtet.
Die Halle ist so groß wie ein Fußballfeld und nur spärlich beleuchtet. Irgendwo sitzen etwas verloren vier Bauarbeiter in roter Montur. Gleich ist die Kaffeepause vorbei und dann ruft wieder die Arbeit. Schächte vom ausgelaufenen Beton reinigen. Kompliziert sei das nicht, sagt Andreas.
Also für uns nicht.
Aber haben Sie schon mal eine Cannabisproduktion gebaut?
Nee.
Das, was hier in einem Industriegebiet nahe Neumünster seit einem knappen Jahr entsteht, ist für alle Neuland. Denn eine kommerzielle Anbaustätte für medizinisch genutztes Cannabis hat es in Deutschland bisher nicht gegeben. Zumindest keine offizielle. Der Gebäudekomplex besteht aus mehreren riesigen Hallen auf zwei Stockwerken. Der 12.000 Quadratmeter große Rohbau ist fast fertig. Von außen sieht er aus wie ein ganz normales Industriegebäude. Das sei durchaus gewollt, sagt Thorsten Kohlisch.
Wir bauen hier, es ist tatsächlich den größten Tresor, soweit es uns bekannt ist, Deutschlands, wenn es nicht sogar der Welt ist.
Das Gelände ist schon jetzt weitläufig mit Kameras überwacht. Auch im Inneren des Gebäudes werde es dank der Überwachung keine toten Winkel geben. Die Wände sind aus 24 cm dicken Stahlbeton.
Ja, der Hintergrund ist tatsächlich, dass wir mit Betäubungsmitteln arbeiten. Also Medizinalcannabis wird als Betäubungsmittel eingestuft. Das ist wie Opiate. Das kann nicht so einfach zugänglich sein.
Thorsten Kohlisch ist General Manager bei Afria. Das Unternehmen mit kanadischer Konzernmutter hat als eine von drei Firmen den Zuschlag erhalten. Im Auftrag des Bundesinstituts für Arzneimittel und Medizinprodukte in Deutschland Cannabis anzubauen für Therapiezwecke. Profitieren sollen davon Patienten, die unter starken Schmerzen leiden. Zum Beispiel bei Parkinson, multipler Sklerose. Aber auch bei Krebspatienten kann Cannabis gegen die Appetitlosigkeit helfen. Im Januar 2017 machte der Deutsche Bundestag den Weg dazu frei. Ingrid Fischbach, die damalige Staatssekretärin im Bundesgesundheitsministerium, sagte bei der Gesetzesverabschiedung:
Wir sorgen dafür, dass schwerkranke Menschen bestmöglich versorgt werden und ihnen auch diese Therapieoptionen im Rahmen der ärztlichen Behandlung eröffnet wird. Sie können Cannabis verschrieben bekommen, wenn es medizinisch indiziert wird. Und damit wird ihnen geholfen. Und das, meine Damen und Herren, soll auch Sinn und Zweck dieses Gesetzes sein.
Noch braucht es allerdings viel Fantasie, um sich das in Neumünster vorzustellen. Die Halle, in der ab dem kommenden Herbst die Cannabispflanzen wachsen sollen, sieht eher aus wie eine düstere Tiefgarage. Der Rohbau wird sich noch verändern, sagt Thorsten Kohlisch.
Das heißt, hier kommen Wände rein, hier wird ein Lichtkonzept sein. Es wird sehr steril, es wird sehr weiß sein. Also es wird eher wie ein Krankenhaus, wie ein Pharmaunternehmen, was wir ja letztendlich dann auch sind, aussehen. Einen Schönheitspreis werden wir hier architektonisch nicht gewinnen.
Einbruchssicher muss das neue Gebäude sein und für gute Wachstumsbedingungen der Cannabisblüten sorgen. Die Pflanzen brauchen konstante Temperaturen von etwa 22 Grad, eine Luftfeuchtigkeit von 55% und 12 Stunden Licht und 12 Stunden Dunkelheit.
Und jede einzelne Kammer ist in sich geschlossen. Jede einzelne Kammer hat ein eigenes, autarkes Lüftungs- und Heizungssystem und Kühlsystem.
Drei verschiedene Cannabisarten sollen in Neumünster wachsen. Sie unterscheiden sich durch den unterschiedlichen Anteil der Wirkstoffe Tetrahydrocannabinol, kurz THC, und Cannabidiol, CBD. THC könne bei Missbrauch Rauschzustände hervorrufen. CBD wirke entzündungshemmend, sagt Kohlisch. Hier in Neumünster sei es wichtig, alle drei Pflanzentypen nicht zu vermischen. Viermal im Jahr kann geerntet werden. Ein Dutzend speziell geschulte Gärtnerinnen und Gärtner sollen dafür eingestellt werden. Während der Arbeit müssen sie spezielle Overalls tragen und Luftduschen passieren, denn das Eintragen von Schadstoffen muss unbedingt verhindert werden.
Die Pflanzen stehen auf den Tischen. Das sind große Blüten, die dann von den Stielen abgetrennt werden, in sogenannten Spezialbehältern eingelagert werden und die dann hier an diesem Gang gleich den nächsten Arbeitsschritt übergeben werden.
Noch am Tag der Ernte müssen die Blüten direkt vor Ort verarbeitet werden. Eine Tonne Blüten im Jahr darf Afria hier zunächst produzieren. Knappe 1,5 Tonnen die anderen beiden Unternehmen, die ebenfalls den Zuschlag durch die Bundesbehörden bekommen haben. Thorsten Kohlisch rechnet damit, dass in Deutschland mehrere Millionen Patienten leben, für die es einen medizinischen Bedarf von Cannabis gibt. Das hätten nicht zuletzt die Erfahrungen in Kanada gezeigt, wo die Pflanze schon lange als Medizin ganz legal hergestellt wird. Allerdings bräuchte es noch mehr wissenschaftliche Studien, um die Erfahrungen zu untermauern. Auch in Zukunft sei man auf Importe von Cannabisblüten angewiesen, heißt es vom Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte auf Anfrage. Die Produktion in Deutschland könne den hiesigen Bedarf nicht ersetzen, sondern nur ergänzen. Zum Abschluss des Rundgangs zeigt Thorsten Kohlisch stolz den Tresor im Tresor. 2 große Räume in der Halle, in der später die Blüten zwischengelagert werden. Und die könnten rasch 1 Million wert haben. Niemand werde hier ins Gebäude einbrechen können, das betont der 50-Jährige an diesem Tag wie ein Mantra. Und statt auf Holz klopft er noch einmal gegen eine der 24 cm dicken Außenwände.
Wenn ich mit schwerem Gerät ca. 2 Stunden Zeit bekäme, würde ich es tatsächlich schaffen, hier ein Loch durchzukriegen. Nach 2 Stunden. Dieses Loch hätte aber einen Durchmesser von wahrscheinlich 20 cm, 30 cm. Um hier reinzukommen, bräuchte ich einen halben Tag, um hier durchzukommen.
Die Polizei dagegen soll in 10 Minuten da sein, wenn ein Alarm ausgelöst wird.
Zum nächsten Thema. Radfahren ist gesund und es ist gut für das Klima. Jedenfalls besser als mit dem Auto zum Bäcker oder zur Arbeit zu fahren. Nur Spaß macht Radfahren in vielen Städten eher nicht. Und auf manchen Strecken ist es gar schon lebensgefährlich. Das soll sich zumindest in Nordrhein-Westfalen bald ändern. Das Land will das Radfahren jetzt attraktiver machen und plant ein Radgesetz. Das Ergebnis einer Volksinitiative, die über 200.000 Unterschriften gesammelt hat. Moritz Küpper berichtet.
Der Neptunplatz in Köln-Ehrenfeld vor einigen Wochen, mitten in der Adventszeit. Etwas blechern klingt die Musik aus dem Lautsprecher, der auf ein Fahrrad geschnallt ist. Es regnet und so sind heute nur rund 30 Menschen gekommen, tragen teilweise rot-weiße Zipfelmützen und ansonsten wasserfeste Fahrradfunktionskleidung. Für Ute Simanski trotzdem ein Erfolg.
Ich freue mich, dass so viele hier sind. Das ist schon der 2. mobile Weihnachtsmarkt und ihr wisst ja alle, wenn man in Köln etwas zum 2. Mal macht, dann hat man eine Tradition. Yeah! Ja, genau, Applaus!
Die braunhaarige Frau, die als Organisationsberaterin arbeitet, promoviert ist, einst für ein Bürgerbündnis im Kölner Stadtrat saß, ist das Gesicht der Volksinitiative, gibt Anweisungen und hat noch etwas vergessen.
Ja, wir fahren natürlich gleich als CM, weil wir sind definitiv mehr als 15 Personen und können gleich auf der Straße fahren. Wer von euch kennt das alles schon? Wer weiß, wie CM-Fahren geht? Ich glaube, das sind da vorne, weiß ich das welche, das wissen die nicht aufzeigen. Ich glaube auch, es gibt hier eine große CM-Erfahrung, deswegen kriegen wir das sicher hin.
CM heißt Critical Mass, kritische Masse, und bedeutet, dass die Radfahrer als eine Gruppe wahrgenommen werden und auf der Straße fahren dürfen. Viele Menschen, Vorfahrt im Straßenverkehr, dazu gute Stimmung. Es ist dieser Dezembernachmittag in Köln, der ein Stück weit symbolisch steht für das, was Simanski und ihre Mitstreiterinnen und Mitstreiter erreicht haben.
Die Grundidee war, dass wir dachten, dass die Menschen in der Landespolitik ganz dringend ein Ermutigungsprogramm brauchen.
Simanski sitzt in ihrem Büro, redet über den Beginn der Volksinitiative Aufbruch Fahrrad.
Aufbruch Fahrrad will beweisen, dass es doch echt richtig viele Menschen gibt, die sich eine andere Verkehrspolitik wünschen. Und dass das nicht nur so ein paar verstrahlte Fahrradnerds sind, sondern wirklich ganz viele Menschen.
Denn innerhalb eines Jahres sammelten Simanski und Co. über 200.000 Unterschriften. Konkret fordern sie unter anderem 1.000 Kilometer neue Radschnellwege, Fahrradparkplätze, E-Bike-Ladestationen und die kostenlose Radmitnahme im Nahverkehr. Ihr Ziel ist, dass sich der Anteil des Radverkehrs in NRW bis 2025 von 8% auf 25% erhöht. Und das, so Simanski, ließe sich schnell erreichen.
Flächen umverteilen, Straßen für den Autoverkehr sperren, bei mehrspurigen Straßen eine Spur für den Radverkehr umwidmen. Und zwar eine ganze Spur und die dann sicher machen. Und zack, sofort haben sie eine Fahrradinfrastruktur, auf die Leute sich trauen aufzusteigen.
Das Interessante, das Bündnis hat Unterschriften im ganzen Land gesammelt, nicht nur in den Großstädten, sondern auch im ländlichen Raum.
Es ist echt nicht so, dass der Anteil in den Großstädten Spitzenreiter ist, sondern das kleine Städtchen Kalka am Niederrhein ist da Spitzenreiter. Da haben anteilig wirklich die meisten Leute unterschrieben.
Der Effekt, der Landtag in Nordrhein-Westfalen musste sich mit dem Thema beschäftigen. Das Land soll nun ein Radgesetz bekommen.
Hier handelt es sich um die Volksinitiative mit dem Namen Aufbruch Fahrrad.
Das Plenum im Dezember, kurz vor Weihnachten. Es scheint, als hätten alle Parteien nun das Thema entdeckt, befürworten die Idee.
Bei keiner anderen Erfindung ist das Nützliche mit dem Angenehmen so innig verbunden wie mit dem Fahrrad.
Ja, die Volksinitiative Fahrrad zeigt, dass die Bürgerbeteiligung in unserem Lande funktioniert und dass sich die Menschen auch hinter einem positiven Ziel versammeln können.
Der Dank in dem Fall geht natürlich an die Volksinitiative Aufbruch Fahrrad, die das wirklich mit einer brillanten Unterschriftensammlung hier auf den Weg gebracht haben.
Und beschließen anschließend mit den Stimmen von CDU, FDP und SPD, dass nun ein Gesetz erarbeitet werden solle. Mit Initiatorin Semanski, auch sie ist in den Landtag gekommen, freut sich.
Das ist ein tolles Gefühl, ein toller Moment.
Als erstes Flächenland bundesweit, bisher gibt es das nur in Berlin, bekommt NRW ein Radgesetz. Doch warum brauchte es dafür erst eine Unterschriftenaktion? Den Druck von außen.
Fahrradpolitik hat Konjunktur. Wir haben schon in den letzten Jahren seit dem Regierungswechsel in Nordrhein-Westfalen die Mittel für den Radwegebau stetig erhöht. Aber natürlich gibt auch so eine Volksinitiative nochmal Rückenwind.
Sagt Henrik Wüst, der NRW-Verkehrsminister von der CDU. Er stammt aus dem Münsterland, ist in der Landeshauptstadt aber selbst überzeugter Fahrradfahrer und inszeniert dies oft in den sozialen Netzwerken. Er weiß, auch dank dem Druck von außen bekommt er nun mehr Geld für das Thema.
Allein durch den Haushaltsbeschluss für das Jahr 2020 sind nochmal 10 zusätzliche Planer beschlossen worden, an denen die jetzt an den Radwegen arbeiten können, damit es da zügiger vorangeht. 2 zusätzliche Leute, die sich um Fördermittelakquise kümmern sollen. Also klar ist, dass so eine Volksinitiative auch immer noch mal Rückenwind gibt und die haben wir gut genutzt.
Konkrete Festlegungen vermeidet Wüst, sagt aber dann doch.
Also ich glaube, wir stehen da jetzt wirklich an einer Schwelle dazu, Fahrradverkehr deutlich ernster zu nehmen. Der Bund gibt mehr Geld. Das Land tut das Seine und die Kommunen wollen auch. Ich glaube, da geht was voran.
Für die Radaktivistin Semanski steht jedenfalls fest, im Jahr 2020 soll das Ganze mit Leben gefüllt werden, vorangehen. Zumal in Nordrhein-Westfalen stehen Kommunalwahlen an. Ihr Bündnis hat gezeigt, dass es mobilisieren kann und der Zeitgeist steht auch auf ihrer Seite.
Ich habe das Gefühl, wir sind so ein kleines Mosaiksteinchen in diesem gesellschaftlichen Wandel, der gerade passiert.
Das Fahrrad sei eben das Symbol, weil
nur das Fahrrad ganz schnell den Autoverkehr ersetzen kann. Nicht komplett natürlich, aber in ganz, ganz, ganz vielen Strecken. Und eben auch eine Alternative zum öffentlichen Nahverkehr ist.
Ihr Fazit?
Das Antlitz einer Stadt, die ganz viel Fahrradverkehr hat und ganz wenig Autoverkehr, so viel menschenfreundlicher ist. Kein anderes Verkehrsmittel ist wie das Fahrrad umsonst, sorgt für eine andere Gemeinschaft in der Stadt. Und ich denke, deswegen ist es das Symbol geworden.
Und bleibt nun die Frage, wie weit Visionen und Unterschriften tragen und wie konkret es wirklich wird beim Symbol Fahrrad.
Hunde sind intelligent und Hunde haben eine feine Spürnase. Mit der helfen sie schon seit Jahrhunderten uns Menschen. Beispielsweise bei der Suche nach vermissten Personen als Lawinenhund oder auch um Drogen aufzuspüren. Aber auch für die Archäologie lässt sich die Hundenase offenbar nutzbar machen. Das berichtet jedenfalls unser Kollege Tobias Krone.
Flint, Bones.
Wenn Archäodog Flintstone einmal den Auftrag bekommen hat, dann hält ihn wenig. Flintstone, altdeutscher Hütehund, graues, zotteliges Fell und schöne braune Augen, schnüffelt sich dann beharrlich über den Acker bei München, auf dem noch Schnee liegt. Es ist seine abendliche Trainingseinheit und die Parole Bones aus dem Mund seines Herrchens lenkt ihn.
Und dann weiß er, dass er alte historische Knochen suchen muss, weil er ist ja auch noch Rettungshund. Und sucht lebendige Leute in Trümmer, Lawine und in der Fläche. und hatte ein anderes Suchgeschirr, eine andere Leine und einen anderen Suchbefehl.
Dietmar Kröpel aus Holzkirchen bei München hat vor 5 Jahren seine 2 großen Hobbys einfach miteinander verbunden.
Flint war sozusagen ja Rettungshund. Und aus persönlichen Gründen konnte ich mit ihm das Rettungshundetraining nicht mehr machen und stand nicht mehr für Einsätze zur Verfügung. Und musste ihn da mitnehmen zu einer Ausgrabung nach Italien. Und dann hat der Grabungsleiter da mich begrüßt mit den Worten, dann lässt du jetzt schon deinen Hund die Knochen suchen. Und aus diesem Scherz eigentlich ist die Idee entstanden, ja Mensch, Flint hat nichts mehr zu tun, das wäre eine super neue Aufgabe für ihn.
Aus dem Rettungshund Flintstone wurde Archeodog Flintstone. So nennt Dietmar Kröpel die Hundeschule, die er gegründet hat. Konkret funktioniert das Aufsuchen archäologischer Knochen wie mit einem Silberdetektor, nur eben mit einem Hund statt Detektor, der statt Silber Skelette aufstöbert. Es ist ein Zusammenspiel aus Hund mit guter Nase und Herrchen mit einem Auge für den Hund.
Durch die Motivation des Hundes, ja was finden zu wollen und suchen zu wollen, lasse ich ihn erst so, wie er will, über das Suchfeld gehen. Und stecke kleine Fähnchen da rein, die mir hinterher zeigen, wo war was, wo war er nervös, wurde er angezeigt, wo nicht. Und wenn ich das alles abgesucht habe, dann gehe ich noch wissenschaftlich vor. Wir haben 8x8 Meter Quadrate auf den Ausgrabungen und dann suche ich jedes Quadrat nochmal einzeln ab.
Um zu Übungszwecken mal einen antiken Knochen zu vergraben, ist es noch zu kalt.
Wir brauchen eine Temperatur von 4-5 Grad an der Bodenoberfläche, damit es aus der Erde rausriecht. Und das ist bei dem Frost ist das nicht möglich.
Und trotzdem muss es hier überall verführerisch riechen. Archeodog Flintstone an der langen Leine zieht es in den angrenzenden Nadelwald.
Ja, da sind wir an der Grenze, Flint. Da kehren wir um. Komm, kehren wir um, such da weiter. Na, feiner. Ja, feiner.
Jahrelang hat Dietmar Kröpel Flintstone auf die verschiedensten Gerüche trainiert und das Material immer mehr verfeinert, bis schließlich noch der reine Geruch uralter Knochen übrig blieb. Ohne organisches Gewebe.
Für mich war das erste Mal, als wir dann zur Suche gebeten wurden und er neu war und wir das erste Mal auf dem Ausgrabungsfeld waren, eigentlich spektakulär. Ich habe ihn ins Platz gelegt und habe mit dem Grabungsleiter besprochen, was und wie wir tun. Und irgendwann hat er es nicht mehr ausgehalten, ist los, hat sich an einer Stelle hingelegt, angezeigt, gebellt. Er war wahrscheinlich selbst so froh, dass er endlich mal richtig live raus durfte. Und da ist dann hinterher ein Römerschädel gefunden worden. Also das bleibt für mich immer noch das Spektakulärste an den Filmen.
Auch auf Knochen jüngeren Datums setzt Dietmar Kröpel seinen Hund manchmal an, wenn ihn die Polizei ruft, zu sogenannten Cold-Case-Fällen.
Es ist uns auch schon passiert, natürlich, dass irgendwo der Ablageort der Leiche war vor Jahrzehnten und dass durch Wildverschleppung jetzt die Knochen über Kilometer im Wald verschleppt sind. Wir hatten einen Fall, da waren wir 4-5 Mal und haben alle 500, 600 Meter irgendwie einen Knochen gefunden, aber erst beim 8. oder 9. Mal nach 3,8 Kilometern den Ablageort.
Ja, feiner. Ja, feiner. Ja, feiner Hund. Feiner Hund.
Ja, nach feiner. 20 Minuten gibt es für Flintstone eine Streicheleinheit, die der Hund sichtlich genießt und sich auch verdient hat.
10 Minuten richtige Riecharbeit ist wie ein Halbmarathon bei Menschen, so anstrengend für den Hund. Und deshalb ist es auch ganz gut, wenn man natürlich mit ihm laufen geht, joggen geht, irgendwie was macht, ihn gymnastiziert oder longiert. Dass er auf jeden Fall noch die körperliche Kondition auch aufbaut, weil das kommt ihm dann beim Riechen zugute. Ja, und hier sind jetzt 2 Stellen, wie du siehst, wo er nochmal nachsucht, wo er selbst sucht, wo er etwas nervös wird. Was ist denn da? Ja, was ist denn da? Was ist denn da, was? Ja, da würde ich jetzt eine Fahne reinsetzen. Mir die Stelle merken. Dann komm weiter.
Laut Denkmalpflegeatlas sei das Trainingsfeld frei von antiken Siedlungsresten, sagt Dietmar Kröpel. Doch ganz offensichtlich ist Flintstone anderer Meinung. Vielleicht sollte man an genau dieser Stelle doch noch einmal nachbuddeln.
Damit neigt sich unsere Sendezeit langsam, aber sicher dem Ende entgegen. Nach den Nachrichten meldet sich hier gleich meine verehrte Kollegin Kate Malaike mit der Sendung Campus und Karriere. Bei ihr geht es um die Auszeit vom Job, das Sabbatjahr oder wie man neudeutsch sagt, Sabbatical. Wenn Sie mehr darüber erfahren wollen, gleich einschalten oder einfach dranbleiben. Mein Name ist Stefan Römermann. Ich sage danke fürs Zuhören und tschüss.